die Zurückgewinnung von Elementen aus Abfällen. Das ist ja so gesehen nicht neu. Wir dehnen das nur eben jetzt auf andere Elemente aus. Nicht nur Gold, Silber, Palladium, Rhodium, Edelmetalle, sondern eben auch jetzt auf Jod, auf Phosphor. Vielleicht sind selten Erden irgendwann dabei. Und so kann man sich einiges überlegen, wo man eben die Abfälle tatsächlich ausbeutet. Nicht die Erde ausbeutet, sondern die Abfälle wieder ausbeutet.
Herzlich willkommen im Interview-Podcast Eine Tonne Abfallwissen, Sonderabfallspezial. Ich bin Eva Engert und ich möchte euch in dieser Folge einmal zeigen, dass sich auch aus Sonderabfällen Wertstoffe zurückgewinnen lassen. Viele wissen das nämlich gar nicht. Und um mir ein ganz neues Rückgewinnungsverfahren anzuschauen, bin ich heute in Brunsbüttel und zwar in einer der modernsten Sonderabfallverbrennungsanlagen Europas. Dr. Martin Kemmler, der hier Geschäftsführer ist, der führt mich gleich durch die Anlage und wird mir auch erklären, wie hier Jod aus den Rauchgasen der Sonderabfallverbrennung zurückgewonnen werden kann. Dann mal los.
Das ist eine große moderne Anlage. Was kann die eigentlich? Was für Abfälle kommen hierher und was kommt am Ende hinten raus?
Es sind im Prinzip alle diese Abfälle, die im Bereich des Hausmülls zum Beispiel nicht erfasst werden durch die schwarze Tonne, durch den gelben Sack, durch die Papiertonne oder durch die Biotonne. Es sind im Prinzip solche Stoffe wie Restfarben, irgendwelche Pinselreiniger oder auch eine Batterie oder eine Spraydose. Diese muss ja getrennt erfasst werden und auch getrennt dann bei der Schadstoffsammlung abgegeben werden. Auch eine Autobatterie zum Beispiel. Solche Stoffe und natürlich die ganzen Abfallstoffe aus der chemischen Industrie und auch aus dem Krankenhaus, zum Beispiel infektiöse Stoffe oder auch Altbestände von zum Beispiel überlagerten Pestiziden. Wir haben ja schon in ganz Europa einige Länder befreit von Altpestiziden, die zum Teil 50 Jahre schon da liegen und einfach mal abgeräumt und entsorgt werden müssen. Alle diese Stoffe, die gefährlich sind, die giftig sind, die nicht geeignet sind, um sie in einer normalen anderen Anlage irgendwie zu recyceln oder zu behandeln, die kommen zu uns. In meisten Fällen natürlich organische Stoffe, weil wir eine Hochtemperaturverbrennung betreiben, bei dem alles, was Kohlenstoff ist, dann umgewandelt wird und es erfolgt eine Mineralisierung der Abfälle. Das, was hinten rauskommt, sind anorganische Stoffe.
Wir sind hier in einem Raum angekommen, das sieht so ein bisschen aus wie das Chemielabor früher in der Schule. Man sieht so ein paar Kolben rumstehen. Oh Gott, und da hört mein Wissen auch schon auf. Was ist das hier für ein Raum?
Das ist das Analyselabor, in dem die gezogenen Proben der Abfalllieferungen analysiert werden auf diese Parameter, die wir kennen müssen, um den Abfall dann einzugruppieren, einzustufen und auch entscheiden zu können, ob er angenommen werden kann, ob er dem deklarierten Abfall entspricht. Und hinterher wird mit dieser Analyse auch dann das Betriebstagebuch komplettiert, welches dann als Nachweis für die Behörde dient.
Ich muss jetzt noch mal einen Schritt zurücktreten als kompletter Laie. Hier kommt jetzt jemand mit einem großen LKW an und hat da drin irgendwelchen Sondermüll, der flüssig oder fest oder sonst wie ist. Und dann kommen Sie mit einer Pipette, nehmen eine Probe und schauen die hier in so eine Zentrifuge und gucken, was da drin ist? Oder
so oder ungefähr. Wie? Aber Pipette ist ein bisschen untertrieben. Es wird eine Probe gezogen von circa einem halben Liter bis einem Liter, also Volumen. Kann natürlich auch fester Abfall sein. Der wird dann eben an verschiedenen Orten auch der feste Abfall. Muss ja dann, um eine repräsentative Probe zusammenzustellen, Stellen zu können, kann der Abfall nicht nur lokal eine Stelle beprobt werden, sondern muss an mehreren Stellen beprobt werden und dann diese genommenen kleineren Proben werden dann vereinigt zu einer Probe, damit es möglichst repräsentativ wird. Es gibt eine Grenze, in dessen sich der angelieferte Abfall bewegen muss. Jetzt sind wir im sogenannten Betriebslabor angekommen. Dort untersuchen wir unsere eigenen Abfälle. Die eigenen Abfälle sind zum Beispiel Schlacke.
Oh ja, wir haben hier sowas wie große Einmachgläser voller schwarzem Granulat.
Genau.
Das ist Schlacke.
Das ist unsere.
Da steht halt nicht Brombeermarmelade drauf, genau. Sondern Schlacke, genau. Mit Datum.
Brombeermarmelade mache ich selber, die ist viel lecker. Aus meinen eigenen Bio-Brombeeren.
Oh, und hier sind noch mehr Gläser, ja, mit allen möglichen Dingen.
Diese Schlacke, die sind ungefähr 10.000 Tonnen, die wir als Verbrennungsrückstände haben. Das unterliegt natürlich auch einer ständigen Kontrolle. Weil das wird auf die Deponie, auf die Sonderabfalldeponie gegeben und da gibt es auch Grenzwerte. Dann haben wir hier Gips, also die Entschwefelung funktioniert so, dass das Schwefeldioxid in der Anlage aufoxidiert wird zu SO3 und dieses wird eben mit Calcium, mit Kalkmilch, das Calcium enthält, gefällt zu Gips. Das ist Gips. Auf diese Art und Weise wird die Entschwefelung der Rauchgase gemacht. Dann gibt es Filterstäube, relativ leicht, also geringe Dichte. Dort werden die Rohsäuren, also bei der Verbrennung, das erkläre ich dann später noch, entsteht eine in den sauren Wäschern eine sogenannte Rohsäure. Diese wird neutralisiert. Und dann wird diese neutralisierte Salzlösung eingedüst in einen sogenannten Sprühverdampfer. Das ist nichts anderes als ein Trocknungsturm, wo das Wasser verdampft und die Salze kristallisieren. Da haben wir ungefähr 3000 Tonnen im Jahr. Und diese Salze, Filterstäube, die werden dann unter Tage verbracht.
So, jetzt sind wir in einer, was ist das, eine große Garage?
Tankannahmestation. Also hier kommen die Tanker an mit Flüssigabfall, Lösemittel und wässrige Stoffe. Und die werden hier im freien Fall abgelassen in einen Vorlagetank. Aber erst nach der Beprobung, also nach der erfolgreichen Freigabe durch das Labor. Und dann wird das der Inhalt dieser Tankfahrzeuge im Endeffekt dann den Tanklager zugeführt. Dort gibt es eine heizwertreiche Fraktion im Tank, in den Tanklager, und es gibt eine heizwertarme Fraktion. Das wird also getrennt. Die heizwertreiche Fraktion, das dient uns als Stützfeuerungsmedium. Also wir verbrennen kein Gas oder kein Öl, sondern wir nehmen Abfalllösemittel und Abfallstoffe, flüssige Abfallstoffe, die Heizwert haben, die also über 20.000 Kilojoule pro Kilogramm liegen, um die Anlage zu thermisch praktisch zu steuern. Und die wässrigen Stoffe, die werden in der Nachbrennkammer eingedüst, um dort die Temperatur ein wenig zu drücken.
Wo bekommen Sie Ihren Abfall eigentlich her? Also wer liefert den? Ist das alles Industrieabfall?
Das ist im Wesentlichen Industrieabfall, chemische Industrie. Und ganz viel auch durch wird in sogenannten Sonderabfallzwischenlägern gesammelt und dann zu Transporten zusammengestellt. Und das kommt dann zu uns zur Endbeseitigung. Jetzt sind wir auf dem Weg zum Bunker.
Bunker?
Genau, also das sind Kassetten mit knapp 200 Kubikmeter Volumen, 4 Stück, wo der Abfall hineingegeben wird. Also der Abfall, der offen gehandelt werden kann, offen angeliefert werden kann und der spezielle Eigenschaften hat, weil viele Abfälle können nicht offen gehandelt werden.
Was heißt offen gehandelt?
Offen. Also der Abfall liegt ja offen im Bunker. Er kommt in Fahrzeugen an, in Containern und wird dann offen praktisch nicht verpackt in Fässern oder in anderen Gebinden als lose Schüttung in den Bunker gegeben.
Jetzt muss ich erstmal meinen tollen Helm aufsetzen, den ich bekommen habe. Genau. Feuerwehrrot.
Genau.
Oh, hier riecht es auch gleich interessant. Ja. Mmh, ja. Ai.
Obwohl die Absaugung da ist, aber kann man die Emission kann man nicht ganz vermeiden.
Es riecht einfach chemisch, kann man zusammen.
Genau, es handelt sich eben um auch um gefährliche Abfälle. Das ist ja keine Hausmüllverbrennung, sondern eine Sondermüllverbrennung.
Bisschen nach Lack riecht's.
Genau. Das hier, Bunkerkassette 1, ist Schredderabfall. Der wird mit dem Krankreifer genommen und in diesem Teil, das ist ein Zerkleinerer, wird er zerkleinert.
Also was man da so sieht, sind ein bisschen angedrückte Tonnen,
Säcke für die Verbrennungsanlage. Die muss also runter zerkleinert werden auf ca. 10 cm Größe und das macht der Schredder.
Fässer dann und so weiter. Ah, eins weiter.
Hier,
das sieht aus nach Papiermüll.
Genau, das muss,
Pakete mit was drin.
Medikamente.
Ah.
Das ist der Abfall, der ungeschreddert aufgegeben werden kann, aber nicht aus dieser Kassette, sondern aus der Kassette 3. Das ist der Abfall, der vorbereitet ist zur Aufgabe, vorgemischt. Wir gehen mal rüber.
Also wenn wir jetzt von Kassette 3 reden, das ist quasi das dritte Loch, wo Sachen drin liegen und das sieht irgendwie schon ziemlich geschreddert irgendwie aus oder jedenfalls zerkleinert.
Das ist vorgemischter Abfall, der ist geschreddert, der ist schon bereits gemischt und vorbereitet zur Aufgabe. Hier der Krankreifer.
Ein riesiger Kran kommt hier gerade runter. Was macht der jetzt?
Krankreifer. Der nimmt jetzt Abfall auf, um ihn aufzugeben in den Aufgabetrichter. Von dort wird der Abfall dann in das Drehrohr portionsweise hineingegeben. Ungefähr 4 Tonnen von diesem Abfall gelangt in der Stunde in das Drehrohr hinein.
Und jetzt noch Kassette 4.
Kassette 4 ist... Die Inertisierung. Der Kassenbeschicker wird inertisiert mit Dampf, damit dort ein gewisser Explosionsschutz oder ein Brandschutz stattfindet. Diese Kassette 4, da handelt es sich um eher heizwertreichen Abfall und Kassette 2, was wir gesehen haben, das ist eher heizwertarmer Abfall. Und diese beiden mit dem Schreddergut gelangt in Kassette 3, wird dort vermischt und wird dann aufgegeben. Und genau natürlich nach Vorgabe des Laborleiters, der gibt das Menü vor, wie viel von dieser Fraktion und dieser. Damit hier ein relativ homogenes Abfallgemisch mit ca. 12.000 bis 13.000 Kilojoule pro Kilogramm erfolgt. Also Heizöl hat ja ungefähr 45.000, also quasi ein Drittel des Heizwertes und der Energie von einem normalen Heizöl, was wir im Haus zum Beispiel verfeuern. Dann haben wir hier eine Station, das ist wirklich etwas ganz Spezielles. Und zwar gibt es ja Flüssigkeiten, die können nicht miteinander vermischt werden, weil sie reagieren. Also ja. Solche Flüssigkeiten in der Chemie gibt es.
Wir erinnern uns vielleicht noch an die Labore in der Schule, wo man das auch mal testen durfte.
Wo man das
besser
nicht gemacht hat, dass man zum Beispiel Säure mit Lauge oder Phosphortrichlorid mit Wasser, das spritzt und entwickelt Salzsäure und solche Dinge. Solche Stoffe kommen auch zu uns. Und die werden durch eine Spezialleitung als Monocharge, also unvermischt, über eine Leitung direkt ins Feuer reingedrückt. Jetzt kommen wir zu der Schlackebucht.
Das dort klingt aber malerisch.
Genau, das hört sich malerischer an, als es in tatsächlich
Nein,
ist. Also es ist eine Schlaggebucht. Das ist ja wirklich, wenn Sie Bucht hören, dann denken Sie an wunderschönes Meer, malerische Bucht. Aber
ja,
das,
wenn ich Schlacke höre, dann...
Das ist unsere Schlaggebucht hier.
Okay.
Also da fällt im Prinzip der Verbrennungsrückstand hinein und wird dort gesammelt und wird dann im Radlader verladen.
Also was sehen wir? Wir sehen im Endeffekt sowas wie eine sehr tiefe Garage und da drin ist sehr dunkel und ich erkenne nicht viel. Okay, wir gehen mal rein. In die schöne Schlackebucht.
Da wurde schon jetzt abgefahren, das heißt, da ist nicht so viel da. Die Schlacke enthält ja auch Stahlschrott, welcher durch das Schreddern der Fässer zum Beispiel in dem Abfall mit drin ist. Bei der Verbrennung wird ja dieser Stahlschrott nicht verbrannt, der fällt ja zusammen mit der Schlacke auf das Laufband, wo dann hier zugeführt wird, dem Schlaggebunker. Und da ist oben eine Magnetabscheidung zugeschaltet, der die ganzen Metallteile praktisch rauszieht und sie dann sammelt hier in diesen Containern. Und dieser Metallschrott, zum Beispiel hier ist ein Schnipsel, der wird dann verkauft als Stahl. Schrott, Rohstoff für die Stahlindustrie. Das geht direkt ins Stahlwerk.
Ah, jetzt hat er gerade so ein rostiges Stück irgendwas aufgehoben.
Das ist ein Stück vom Fass oder ein Stück Metallteil. Das ist durch die Anlage gegangen, sieht dann so aus.
Nicht mehr viel von übrig.
Außen oxidiert natürlich, rostig. Aber das kann der Stahlwerk wunderbar aufarbeiten.
So.
Jetzt sind wir auch schon bei der neuen Jodanlage.
Hier sieht alles noch ganz doll neu aus.
Gerade. Moin.
Moin.
Das ist eine Neuentwicklung von uns mit einer Partnerfirma, die wir seit 7 Jahren diese Entwicklung haben, in 7 Jahren zur Reife gebracht.
Ich glaube, das setzen wir mal woanders fort, weil jetzt ist es sehr laut.
Okay.
Jetzt sind wir in einer Art, wie nennt sich das, Leitzentrale?
Das ist die Leitwarte.
Leitwarte.
Genau, das ist eben die zentrale Betriebseinheit, von der die Anlage gesteuert wird. Voll Computer gestützt natürlich mit Mausklick.
Wir sehen hier auf jeden Fall 8 große Bildschirme, 2 mit Videoüberwachung und 4 mit Datenströmen. Moin.
Hallo.
Du hast hier die ganzen Bildschirme im Griff.
Ich sag mal, ja, bis eben ging es noch, ja.
Läuft alles nach Plan?
Ja, läuft super.
Du bist der Messwart.
Ich bin der Messwart jetzt zurzeit gerade, ja.
Wir haben hier den Emissionsbildschirm. Dort werden die ganzen Emissionen, die in der 17. Bundesemissionsschutzverordnung verankert sind und vorgeschrieben sind, die werden hier online gemessen. Da wird also jede halbe Stunde ein Mittelwert gemessen und auch ein Tageswert. Und diese Grenzwerte dürfen nicht überschritten werden. Wir haben sowieso in unserer Genehmigung reduzierte Werte gegenüber eigentlich den gesetzlichen Werten. Die meisten Parameter sind um 50% unterschritten, müssen unterschritten werden. Und dieser Bildschirm hat natürlich bekommt, oder die Werte bekommt auch die Behörde. Die kann also jederzeit einsehen, was wir hier tun. Wir arbeiten hier nach einem gläsernen Prinzip und wir sind die einzige Sondermüllverbrennungsanlage weltweit, die so niedrige Emissionsgrenzwerte hat.
An alle, die gerade zuhören, abonniert doch diesen Podcast bei dem Podcast-Programm eurer Wahl. Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts, podcast.de. Bei einem Abo bekommt ihr nämlich auch einen Hinweis, wann die nächste Folge online ist. Außerdem freue ich mich, wenn ihr euren Kollegen, Geschäftspartnern und all denen, die sich auch für das Thema Sonderabfall und Recycling interessieren, von diesem Podcast erzählt. Und er gehört übrigens zum Online-Magazin Sonderabfallwissen, das jeden Monat über aktuelle Themen rund um Abfälle und deren Entsorgung berichtet.
Hier sehen wir also das Drehrohr, das sich langsam dreht. Das Drehrohr ist innen ausgekleidet mit Feuerfeststeinen und in diesem Bett aus Feuerfestmaterial wird der Abfall, der hineingelangt, gewendet und gedreht. Und da ist ein kleiner Winkel von 4 Grad, sodass, wo das Drehrohr praktisch einen Winkel nach unten hat, sodass der Abfall, der drin ist, ganz langsam Richtung Auslass, nämlich zum Schlackeauslass, gewendet wird. Also der wird da durch den Winkel nach hinten transportiert. Das ist der Fassaufzug. Dort gehen ganze Fässer in das Drehrohr hinein. Da können wir hier hoch. Fässer aus Karton oder meistens aus Polyethylen, wie hier, in die Verbrennung gegeben, ohne sie zu öffnen. Sogenannter Fassaufzug, also da kommt ein Teller, der kommt jetzt gleich runter, jetzt kommt er, das hört man, und dann schiebt dieser Schieber das Fass vollautomatisch auf den Teller, fährt der Teller hoch und oben kommt wieder so ein Schieber und schmeißt das Fass dann über eine Doppelschleuse in die Brennkammer hinein. Hier ist das Ende des Drehrohrs, wo die ausgebrannten Schlacken in den Nassentschlacker hineinfallen. Das ist der Nassentschlacker, also quasi abgeschreckt werden in einem Wasserbad. Und dann siebt eine Kette immer diese Schlacke und die Metallteile aus dem Wasserbad wieder heraus, befördert sie auf dieses Band hier und das Band transportiert sie ab. Hinten ist der Magnetentscheider, wo wir schon waren, wo also die Metallteile herausgezogen werden und die Schlacke dann in den Schlaggebunkel fällt. Das ist hier der Auslass der Schlacke.
Ja.
Und die Grobteile werden dann ein bisschen durch diesen Stangensizer, also die größten Teile, die werden hier dann abgehalten. Die gehen nicht über das Laufband. Die fallen dann in den Container hier rein.
Ja. Man sieht also ein paar größere Teile rumliegen, die es nicht geschafft haben. Und die kleineren kommen auf ein Laufband und da werden dann weiter transportiert.
So ist es.
Jetzt haben wir einmal die Runde durch die Anlage gemacht, aber jetzt gibt es doch noch mal ein paar Sachen, die wir vielleicht aus der Vogelperspektive uns angucken können. Die Anlage ist schon so modern und ausgeklügelt, dass hier auch wirklich ein effektiver Beitrag zum Klimaschutz geleistet wird.
Auf jeden Fall, denn diese 50.000 Tonnen, die wir thermisch behandeln, da werden ja nur noch ungefähr 13.000 Tonnen anorganische Materialien, die ungefährlich abgelagert werden können und die auch die Umwelt dann nicht mehr gefährden, während die hohe Konzentration an Kohlenwasserstoffen natürlich auf früher, vielleicht vor 50 Jahren, 60 Jahren auch deponiert wurden, aber heute wäre das nicht mehr zulässig, weil es die Umwelt sehr stark schädigen würde und wir wissen ja, dass Kohlenwasserstoffe auch sehr viel stärker zum Treibhauseffekt beitragen als Kohlendioxid.
Und jetzt ist in diesen Schadstoffen und Sonderabfällen sind nicht nur schlimme Schadstoffe, sondern es gibt auch einzelne Stoffe, die man gerne zurückgewinnen möchte, weil man damit noch was anfangen kann. Und da leisten immer mehr Experten auch Forschungsarbeit, wie man Wertstoffe daraus recyceln kann. Und da sind wir bei einem Projekt, das bei Ihnen angesiedelt ist und das verspricht die Rückgewinnung von Jod. Wir waren vorhin in der Anlage, die eben kurz vor Inbetriebnahme steht. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, chemische Grundstoffe zurückzugewinnen und in den Kreislauf zurückzuführen.
Genau. Die Möglichkeit, dass Stahlschrott zurückgewonnen wird, das betreiben wir ja seit Anbeginn. Also die Schlacke, in der auch Metallschnipsel aus dem Schredder noch dabei sind. Da läuft die Schlacke über einen Magnetabscheider und da werden die ungefähr 2000 Tonnen Stahlschrott herausgeholt. Das ist Eisenmetall, was hier zurückgewonnen wird seit Anbeginn. Vor 7 Jahren haben wir dann aufgrund einer Fragestellung aus der Industrie begonnen, damit uns zu beschäftigen, wie können wir das Element Jod herausholen aus dem Rauchgas, und haben dann auch eine Forschungsarbeit vergeben, Bachelorarbeit, und haben dann zusammen mit einem Partnerunternehmen eine Rückgewinnung von Jod zuerst in einer Pilotanlage ausprobiert und dann eine großtechnische Anlage jetzt aufgebaut aktuell, die ist kurz vor der Fertigstellung, und zukünftig sollen also hier Jod aus dem Rauchgas zurückgewonnen werden, aufkonzentriert werden und dann verkauft werden an die chemische Industrie als Rohstoff. Aus dem Rohstoff Jod werden dann wieder Chemikalien produziert, die die Industrie oder auch die Medizin benötigt.
Wenn man das so hört als Endverbraucher, man hört ja auch immer, wir sollen ja auch Jodsalz essen. Also das Jod, das hier aus Sonderabfällen extrahiert wird, das landet jetzt aber nicht in unserem Salz, sondern das landet halt wirklich in einem industriellen Kreislauf. Oder ist das so unbedenklich, dass man es auch in das Salz streuen könnte?
Prinzipiell könnte man das, aber das geht in die Industrie zurück. Jod ist ja auch für chemische Synthesen ein wichtiges Element und wird auch in verschiedenen Bereichen zur Desinfektion zum Beispiel verwendet. Also ist ein sogenanntes vulnerables Element. Vulnerabilität kennen wir ja, seit wir Corona kennen. Also vulnerable Gruppen sind ja die älteren Menschen, die eben verletzlicher sind. Und so wird auch von Jod gesprochen, von einem vulnerablen Element, das also nicht in beliebiger Menge vorhanden ist. Und deshalb müssen wir uns Gedanken machen, wie bei vielen anderen Elementen, auch seltenen Erden zum Beispiel oder Phosphor, dass wir diese Stoffe aus den Abfällen wieder zurückgewinnen werden.
Ihre neue Anlage hat zum Ziel, 30 bis 80 Tonnen im Jahr zu extrahieren. Haben Sie schon Käuferinteressenten?
Wir haben einen Vertrag mit einer Firma, die Jodchemikalien herstellt, die auch zugleich Know-how-Geber war für die Entwicklung der Jodanlage. Und dort werden wir dann unser zurückgewonnenes Jod exklusiv hinliefern.
Und nur so für den Hintergrund, es ist auch gar nicht so einfach, an Jod zu kommen. Also es gibt nur wenige Produzenten auf der Welt. Sie haben es ja angesprochen, es ist einfach eine knappe Ressource. Insofern kann man vielleicht sogar sagen, für den Wirtschaftsstandort Deutschland ist das durchaus eine interessante Idee, wenn man jetzt Jod zurückgewinnen kann aus Schadstoffen.
Genau. Man könnte es theoretisch bei ganz vielen Verbrennungsanlagen, auch Hausmüllverbrennungsanlagen, so eine Jodextraktion einbauen und könnte dann auch mit einem gewissen Erlös dann das Jod zurückgewinnen.
Ist das was Exportfähiges, was Sie hier entdeckt? Also diese Anlage, die Sie entwickelt haben, können Sie die auch anderen Anlagen quasi weiterverkaufen?
Wir denken ja. Also wir haben jetzt die Anlage fertig, werden sie erstmal betreiben, werden dann unsere Erfahrungen machen. Und dann könnte man sicher, wenn Interessenten da sind, selbstverständlich auch dann an anderen Anlagen das Gleiche tun.
Und wenn jetzt hier schon so innovativ einfach Anlagen entwickelt werden, um bestimmte Stoffe aus Schadstoffen zurückzuentnehmen, gibt es auch Ideen, das mit anderen Wertstoffen noch hinzubekommen? Perspektivisch?
Wie gesagt, das Edelmetallrecycling zum Beispiel wird ja schon seit vielen 100 Jahren, würde ich mal sagen, schon betrieben. Früher hat man auch schon gewisse silberhaltige Filme verascht und hat dann, also verbrannt, abgebrannt und hat dann die Asche ausgelaugt und das Silber zurückgewonnen. Also diese Zurückgewinnung von Elementen aus Abfällen, das ist ja so gesehen nicht neu. Wir dehnen das nur eben jetzt auf andere Elemente aus, nicht nur Gold, Silber, Palladium, Rhodium, Edelmetalle, sondern eben auch jetzt auf Jod, auf Phosphor. Vielleicht sind seltene Erden irgendwann dabei und so kann man sich einiges überlegen, wo man eben die Abfälle tatsächlich ausbeutet. Nicht die Erde ausbeutet, sondern die Abfälle wieder ausbeutet.
um eben die Kreislaufwirtschaft wieder weiter anzukurbeln. Wie verhält sich das denn mit den politischen Rahmenbedingungen? Da gibt es ja auch immer Auflagen, was man darf, was man nicht darf. Fühlen Sie sich da gut unterstützt oder gibt es da Wünsche an die politische Entscheider, Entscheiderinnen, Ihnen da sozusagen mehr Spielraum zu gewähren?
Gut, bestimmte Themen wie zum Beispiel die Dekarbonisierung einer Verbrennungsanlage, das möchte man zwar, natürlich auch unsere neue Bundesregierung mit grüner Regierungsbeteiligung, möchte natürlich die Dekarbonisierung der Rauchgase, der Verbrennungsanlagen, aber dort fehlen noch die genauen Regelungen. Muss zum Beispiel so eine Anlage, die CO2 nicht emittiert, muss sie dann die CO2-Steuer bezahlen oder nicht? Solche Dinge, die sind noch gar nicht geregelt.
Aber Sie haben vorhin auch einmal angedeutet, Sie haben durchaus Ideen, was Sie mit dem überschüssigen CO2 oder dem CO2, das hier emittiert wird, was Sie damit noch anstellen können, was auch wieder zum Klimaschutz beiträgt.
Genau, da gibt es verschiedene Ideen. Die einfachste oder sagen wir die am wenigsten attraktive Idee ist, dass man einfach CO2 extrahiert aus den Rauchgasen, das CO2 dann kondensiert, verflüssigt und dann in irgendwelchen Kavernen verpresst. Aber das möchte man natürlich nicht machen. Wir sehen inzwischen Kohlenstoffdioxid als die Rohstoffquelle. Früher hat man, bisher nimmt man immer noch natürlich fossilen Kohlenstoff, also aus Öl, Gas oder Kohle nimmt man den Kohlenstoff. Zukünftig muss man diesen Kohlenstoff eventuell aus Kohlenstoffdioxid nehmen, welches anfällt bei den Anlagen, die wir heute betreiben, und gewinnt daraus dann wieder Brennstoffe oder wichtige Grundchemikalien für die chemische Industrie, zum Beispiel um Plastik herzustellen. Das ist eben die Idee, dass Kohlenstoffdioxid oder den Kohlenstoff allgemein in Kreislauf zu halten und ihn nicht mehr in die Atmosphäre zu pusten, dann muss ich dann auch nicht mehr fossile Kohlenstoffquellen anzapfen. Rein theoretisch ist es natürlich noch sehr starke Zukunftsmusik, aber in die Richtung geht eben die Überlegung, weil wir ja nicht noch mehr CO2 in unsere Atmosphäre entlassen dürfen, weil Kohlenstoffdioxid eben Treibhausgas ist und die Konzentration in der Atmosphäre auch schon bedenklich angestiegen ist, deshalb wird das Klima auch zu warm. Das ist ja der Hintergrund. Also wir beschäftigen uns bei dieser Verbrennungsanlage in Brunsbüttel beschäftigen uns mit einer Dekarbonisierung, wo wir das CO2, also Kohlenstoffdioxid, aus dem Rauchgas extrahieren, dann umsetzen mit grünem Wasserstoff, also aus grünen regenerativen Stromquellen erzeugen wollen, um es dann umzusetzen mit unserem Kohlenstoffdioxid, chemisch heißt das Hydrierung zu Methanol. Und diese Methanol dient als Grundstoff für vielleicht eine Methanol-Brennstoffzelle, um Lkw fahren zu können, oder auch als C1-Grundstoff für die chemische Industrie, um alle möglichen Stoffe zu erzeugen, die heute aus Kohle oder Gas oder aus Öl erzeugt werden.
Hier haben wir also ein Stück weit noch eine Vision für die Zukunft, aber man kann eventuell zusammenfassend sagen, hier werden gefährliche Abfälle hergeliefert, die nicht nur so recycelt und aufbereitet werden, dass sie im Anschluss keine Gefahr mehr für die Umwelt darstellen, sondern man versucht sogar noch zu extrahieren, Wertstoffe, die man wieder in die Kreislaufwirtschaft zurückführen kann, und man versucht auch CO2 so weit zu reduzieren oder umzuwandeln, dass das auch wieder in Antriebe gefüttert werden kann sozusagen. Also das klingt alles erstmal nach einer ziemlich guten Idee.
Genau, es gibt eben biogene oder nachhaltige Kohlenstoffquellen. Also Holz ist zum Beispiel ja etwas anderes als Öl, weil Holz wächst nach. Holz, das CO2, das bei der Verbrennung von Holz freigesetzt wird, kommt ja schon aus der Atmosphäre, weil es wurde ja von der Pflanze festgelegt. Demgegenüber schlecht ist die Emission von Kohlenstoffdioxid aus fossilen Quellen, weil dieser Kohlenstoff in Form von Öl oder Kohle oder Gas ja im Erdinnern gespeichert ist, also dort auch praktisch endgelagert war, festgelegt. Und das holen wir seit 100 Jahren oder 200 Jahren, holen wir in immer größeren Mengen aus der Erde heraus und überführen das in Kohlenstoffdioxid. Deshalb wird unser Klima zu warm. Und wenn wir jetzt müssen wir eben wieder zurückgehen und müssen dafür sorgen, dass wir nicht mehr CO2 in die Atmosphäre bringen und müssen eben das CO2, welches schon im Umlauf ist, wieder verwenden, um es wieder einzusetzen. So wie ein altes Metall auch wieder eingeschmolzen wird und dann wieder ein neues Gussteil gibt, zum Beispiel.
Jetzt haben wir ein paar interessante Zukunftsideen gehört, wie man mit dieser Müllverbrennungsanlage auch Dinge fürs Klima machen kann. Aber überhaupt die Tatsache an sich, dass Müll verbrannt wird, ist das irgendwann auch mal überflüssig?
Es gibt natürlich Strategien zur Müllvermeidung, zur Müllreduzierung. Aber gerade im gefährlichen Bereich, also wir sind ja eine Hochtemperaturverbrennungsanlage oder auch Sondermüllverbrennungsanlage für gefährliche Abfälle. Das sind ja nicht die alltäglichen Abfälle, sondern eben die gefährlichen Abfälle. Die wird es natürlich in einem Land wie Deutschland, wo chemische Industrie überall produziert und auch andere Industrien natürlich sehr, wir sind ja ein Industrieland, dort wird es immer gefährliche Abfälle geben, die einfach so stark vermischt sind und verunreinigt sind, dass man sie zum Beispiel nicht aufreinigen kann. Damit diese ungefährlich in eine Form überführt werden, die Menschen und Umwelt nicht mehr schädigen.
Das heißt, ums Verbrennen kommen wir erstmal nicht drum rum.
Ja, es gibt vielleicht auch andere Möglichkeiten, aber um Plasmaverbrennung, da gibt es verschiedene andere Ideen, was man machen könnte. Allerdings muss natürlich auch, es gibt ja in Deutschland circa eine bis zwei Millionen Tonnen Sondermüll im Jahr. Ohne diesen radioaktiven Teil und andere Stoffe, also organischen gefährlichen Abfall, der heute in Sonderabfallverbrennungsanlagen verbrannt wird. Und das ist schon keine kleine Menge. Und da muss man eigentlich schon auch eine gewisse Effektivität schaffen, damit dann dieser Abfall auch wirklich jährlich auch beseitigt wird.
Wenn ihr da draußen Fragen zum Thema habt oder Wünsche, welchem Thema wir uns widmen sollten, dann schreibt uns einfach eine Mail über redaktion@sonderabfall-wissen.de oder kontaktiert uns einfach über die Social-Media-Kanäle von Sonderabfallwissen auf Facebook, Xing, LinkedIn oder Twitter. Bevor ich mich zur nächsten Folge von Eine Tonne Abfallwissen Sonderabfall-Spezial verabschiede, möchte ich mich noch bei der Remondes Industrieservice bedanken, die diesen Podcast initiiert hat und produziert. Die Remondes Industrieservice ist Ihr Partner, wenn es um Gefahrstoffentsorgung und Recycling geht. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.